Also im Rollstuhl sitzt er immer so, dass er dir leid tun würde, aber wenn er dann auf dem Handbike ist, dann würde man gar nicht merken, wie viele physische Probleme er eigentlich hat. Und das ist das Schöne.
LQ, der Podcast für zirkuläres Denken, Kinästhetik und Lebensqualität.
Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Als Peter Vereshchová, das ist richtig, Super. Okay. Und ich schlage vor, dass du dich selber kurz vorstellst.
Also ich heiße Alžbeta Vereshchová, aber die meisten nennen mich Betty. Es ist auch international viel einfacher. Und dann denken viele, dass ich Bettina bin. Bin aus der Slowakei, aus Nitra. Bin 32 Jahre alt. Vor 12 Jahren bin ich vom Kirschbaum gefallen und seitdem bin ich im Rollstuhl. Ich weiß nicht, was ich sonst noch davon mir erzählen sollte.
Genau, wir haben uns ja so kennengelernt, quasi durch das Schreiben an diesem Artikel. Die Michaela Bichlmeier und Josef Labose haben einen Artikel geschrieben über dieses verlängerte Wochenende, das sie gemacht haben. Gesunder Haltung durch Kinästhetik für den Verein Rollstuhl aktiv in Österreich. Und wie bist du zu diesem Wochenende gekommen?
Als ich mich so ein bisschen als Coach in sozialen Medien so vorgestellt habe oder präsentiert habe, bin ich auf Roman, der Yoga geleitet hat, getroffen. Und dann durch die Gruppe habe ich irgendwie von dieser Rollstuhlsportwoche erfahren. Und dann war es für mich interessant, weil wir in der Slowakei nicht so etwas haben. Die Muskulär, oder wie heißt es, Muskulärdystrophiker und ähnliche Organisationen machen manchmal so etwas, aber es ist mehr so wie ein, ich weiß nicht, Ausflug oder einfach ein Urlaub, aber es hat nicht wirklich viel mit Sport zu tun. Mhm. Also wenn ich, weil ich bin ziemlich aktiv in verschiedenen Gruppen und so, wenn ich sie dort besuchen gegangen bin, habe ich mich dort eher gelangweilt. Mhm. Und das hier hat ziemlich aktiv getönt.
Und war er auch dann ein bisschen fordernd auch, denke ich. Ja. Ja, genau. Und du hast gesagt, oder? Du bist vor 12 Jahren hattest du diesen Baumfall, könnte man sagen, vom Baum gefallen. Und du hast dich aber wieder ins Leben eingerenkt. Und du hast gesagt, du bist unterwegs als Coaching. Das ist dein Beruf geworden.
Also jetzt mache ich hauptsächlich eine Motivatorin in einem Projekt vom Slowakischen Paralympischen Komitee geleitet. Wir sind bis zu 50 Leute, die alle irgendwie entweder ein Handicap schon angeboren haben oder durch eine Krankheit oder durch einen Unfall wie ich dazu gekommen sind. Und wir begleiten Leute, denen dasselbe passiert ist und die jetzt in den neuen Bedingungen alle ihre Möglichkeiten erforschen brauchen und sehen, was sie jetzt machen können und so.
Und das sind also alles Leute, die einen solchen Prozess durchlaufen haben, werden jetzt quasi zu Mentoren für andere, ist das
genau.
So? Ja. Genau. Und du hast das ja auch durchlaufen, dieses Schicksal, könnte man sagen. Und was waren deine Erfahrungen?
Also jetzt mache ich das, was ich selber vor 12 Jahren brauchen würde. Oder dann gebraucht hätte, genau. Diese Konjunktive auf Deutsch, das ist manchmal schwierig für mich. Ich habe vorher nicht wirklich Hilfe angenommen, obwohl ich viele Möglichkeiten hatte, weil ich meinen Unfall in der Schweiz hatte und dann war ich im SPZ, wo ich wirklich die besten Möglichkeiten gehabt hätte.
Also in Notwil, ja. Da bei diesem Zentrum, genau.
Ja. Und ich kann mich erinnern, dass dort einmal eine Psychologin im Rollstuhl zu mir gekommen ist und ich habe sie abgelehnt. Sie war so schick angezogen und ich war da einfach in meiner Trauerphase, in meinen Jogginghosen und habe nicht verstanden, wie jemand im Rollstuhl leben kann. Und ich habe alle so ein bisschen wie nicht verachtet, aber ich habe immer so den Eindruck gehabt, sie haben aufgegeben und sie denken, sie sind im Rollstuhl geblieben. Weil von meiner Umgebung habe ich immer gehört, dass wenn ich genug daran glaube, wenn ich genug bete, dann stehe ich auf und dann werde ich wieder gehen. Und das andere ist mir wie ein Versagen vorgekommen. Mhm. Ich hätte es mir einfach nicht vorstellen können. Und ich wollte nie mit anderen Rollstuhlfahrern etwas zu tun haben. Ich habe mir keine Mentoren gesucht, aber im Nachhinein, wenn ich dann so jemanden getroffen hätte, also vor allem nachdem ich zurück in die Slowakei gekommen bin, hatte ich dann keine solchen Möglichkeiten mehr. Ich hatte mehr so Therapeuten, die mir wieder versprachen, dass sie mich zum Gehen therapieren und immer wieder darauf angewiesen haben, wie blöd es ist, im Rollstuhl zu sitzen und ungesund für meinen Körper und ich weiß nicht was. Und in den Zeiten wäre ich vielleicht auch wieder offen für jemanden, der ein gutes Leben im Rollstuhl hat, aber dadurch, dass ich die Türe schon so geschlossen habe und mich nicht aktiv umgeschaut habe, hat es mir gefehlt.
Und jetzt probierst du Leute aufzufangen, die in derselben Situation sind, wie du damals warst, ja, oder? Und wie gelingt dir das?
Also es ist verschieden, es ist auch immer eine andere Situation, aber was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir uns in vielen Punkten irgendwie limitiert gefühlt haben oder wir hatten das Gefühl, das geht nicht, wir haben keine Möglichkeiten, zum Beispiel irgendein von unseren früheren Lieblingssporten auszuüben. Und wenn ich dann auf die Leute zukomme, es sind meistens Leute irgendwie aus meiner Umgebung oder die ich dann in so einem Rehabilitationszentrum wie SPZ in der Slowakei anspreche, dann ist es manchmal so, als ob Wunder passieren würden. So, ich habe zum Beispiel einen Klienten, der einfach so zusammengerollt gegenüber mir im Rollstuhl saß und war so, ja, ich möchte Rad fahren, aber ich kann es nicht, weil er hatte einen schweren Unfall und dann noch etwas, er hat so einen Schand oder wie es heißt im Kopf.
Ja, zur Entlastung des Hirndrucks. Ja.
Und wir waren früher tatsächlich so ziemlich Adrenalin-Freaks. Wir haben uns in meiner Jugend gekannt und sind viel auf die Berge gegangen und so. Und dann haben wir Handbike probiert und plötzlich auf dem Handbike ist er aus ihm ein anderer Mensch geworden. Mhm. Also im Rollstuhl sitzt er immer so, dass er dir leid tun würde, aber wenn er dann auf dem Handbike ist, dann würde man gar nicht merken, wie viele physische Probleme er eigentlich hat. Mhm. Mhm. Und das ist das Schöne.
Also er fühlt sich dann wirksam und dann verändert sich die Situation.
Genau. Man muss ein bisschen leiten und es muss immer irgendein Assistent dabei sein, damit er es nicht an der Geschwindigkeit übertreibt oder so. Aber man sieht einfach, dass das, was wir in uns haben, irgendwie alle Unfälle überlebt. Also das Wesentliche. Irgendwie. Er war immer so ein Radfahrer und jetzt ist er es wieder, auch wenn auf einem anderen Rad.
Und diese Arbeit, also die ist erfüllend, so höre ich, wenn du erzählst. Ja. Und du hast gesagt, es ist immer individuell. Das heißt, dieses Coaching, ihr werdet geschult, dass ihr die Individualität der Leute erfassen könnt.
Ja. Also das ist mehr wie, ich bin auch als Coaching unterwegs, also nebenbei. Da habe ich so eine Zertifizierung gemacht nach ICF-Linien für Life-Coaching. Aber das, was wir in diesem Projekt machen, man kann schon das Coaching ein bisschen verwenden, aber es ist auch viel mehr Mentoring, dass wir direkt unsere Ratschläge geben und unsere Erfahrungen weitergeben, weil davon profitieren dann die Leute auch.
Und ich kann mir vorstellen, dass die Ratschläge von jemandem, der selber im Rollstuhl sitzt, für einen Rollstuhlfahrer wertvoller ist, wie wenn jemand auf zwei Beinen steht, oder?
Ja.
Das ist sicher so.
Ja, dann sehen, weil ich habe es irgendwelchen Rollstuhltrainern auch im SPZ nicht geglaubt, dass sie mich verstehen, wenn wir etwas gespielt haben oder sie mich über irgendeine Schwelle gezwungen haben zu gehen, weil ich habe gesagt, ja, du kannst aus dem Rollstuhl aufstehen und wenn du nach hinten kippst, dann kannst du davon springen und so und ich falle einfach auf den Kopf und so. Und wenn es mir jemand, ich denke mittlerweile ist es auch im SPZ so, also bei euch war es sowieso früher als bei uns, diese Projekte und dieses Peer-to-Peer-Support, ja, weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt.
Ja, das hat man ja dann auch mit der Zeit erkannt, oder, dass das enorm wichtig ist.
Ich denke, unsere haben es ein bisschen von euch abgeguckt. Also sie sind sich dann auch in SPZ-Schulen gegangen. Das war einfach wahrscheinlich ein paar Jahre, nachdem ich da war.
Und was hast du entdeckt da bei Josef Laposa und der Michi Pichlmeier? Hat es da neue Aspekte gegeben für dich?
Das war ganz interessant, weil ich habe mir schon im Voraus Gedanken gemacht, was ich dann machen kann, da meine Mutter Physiotherapeutin ist und mir immer sagt, dass ich die Beine nicht vernachlässigen soll, dass sie auch ein Teil von mir sind. Und habe dir vorher eben erzählt, dass wenn ich länger mit denen nichts mache, dann habe ich Spastizität, aber sonst habe ich eigentlich kein Problem damit. Und dann habe ich gedacht so, dann haben wir viel Sport, aber eben alles im Rollstuhl, auch kein Schwimmen. Schwimmen tue ich auch gerne. Und da bewegen sich die Beine mit.
Deswegen, die machen dann mit, wenn du...
Ja, machen immer so Bewegungen. Und dann habe ich überlegt, dann muss ich irgendwie so Stretching machen und mir einfach noch die Zeit dafür aufzuteilen. Und dann habe ich diese lieben Menschen dort kennengelernt und sie haben uns die Möglichkeit geboten, eben auf den Matten irgendetwas zu machen. Und das war quasi das, was ich dort sonst vermisst hätte.
Also das heißt, du hast die tiefen Positionen, da aktiv werden ist eine... Vielleicht ist das, wenn Leute sagen, im Rollstuhl sein die ganze Zeit ist nicht so hilfreich und darum kann man auf den Boden gehen.
Genau. Und man kann lernen, also das haben wir bei Ihnen gelernt, mit dem eigenen Körper so zusammenzuarbeiten. Nicht so krampfhaft, nur also mit dem ganzen Körper. Nicht nur mit den Oberarmen und dem Rücken oder was ich bewegen kann, sondern dass das alles mitmacht und
und dass du auf die Reaktion wartest, dass, wie du das vorher gesagt hast, dass du das integrierst oder so etwas. Ja.
Solche Spiralbewegungen, wie sie das genannt haben, glaube ich.
Und hast du jetzt damit weitergearbeitet?
Ich denke immer daran, wenn ich irgendwie einen Transfer mache oder vor allem, wenn ich im Bett aufstehe oder mich hinlege, dann schaue ich, dass ich einfach... dass ich es so in einer Spiralbewegung mache, anstatt einfach nur so über den, weil mir droht dann auch, dass ich etwas mit den Halswirbelsäulen habe. Da habe ich schon irgend so ein Problem einmal gehabt. Da haben sie festgestellt bei einer CT oder so irgendeinem Screening. Also ich wollte schon immer schauen, dass ich das ein bisschen schone. Und meine Mutter hat mir auch etwas Ähnliches erklärt, aber fremde Leute, an die hört man besser.
Genau.
Wobei dazwischen sind wir uns dann nicht fremd, sie sind wirklich sehr freundlich und ich freue mich, sie dann...
Sie haben jetzt einen neuen Termin im Mai, im nächsten Jahr ist wieder ein nächstes Treffen. Genau.
Ja, ich hoffe, dass ich da teilnehmen kann.
Jetzt, wenn du nach all diesen Erfahrungen, die du gemacht hast, die letzten Jahre, wenn du der jungen Betty treffen würdest, was würdest du oder anders machen oder was würdest du ihr empfehlen nach all deinen Erfahrungen?
Ganz vieles. Die Betty vor ein paar Jahren hat immer so quasi den komplizierteren Weg genommen und wollte immer kämpfen. Und wollte immer Kontrolle haben über alles. Und dadurch habe ich immer die Kontrolle verloren und habe mich immer auf etwas geklammert. Zuerst auf die Vision, dass ich wieder laufe und dann auf eine toxische Beziehung, dann auf eine weitere toxische Beziehung. Immer wieder Sachen, von denen ich wusste, dass sie mir eigentlich mehr schaden, aber irgendwie habe ich, ja, weil ich mich nicht selber so akzeptiert habe, wie ich bin und meinen Körper nicht gemocht habe, konnte ich das wie nicht loslassen. Und aber ich, manchmal denke ich auch, dass ich die Erfahrungen irgendwie gebraucht habe, weil jetzt kann ich auch andere Leute besser verstehen, mhm, und auch ihnen helfen. Aber wenn ich etwas, also der jüngeren Betty und auch allen empfehlen könnte, wäre es, dass man auf sich selbst hören soll und nicht auf die Umgebung. Vielleicht die Umgebung sogar wechseln, wenn sie einfach einen nur runterzieht. Mhm. Und dass man anderen zuhören soll, die schon ähnliche Erfahrung gemacht haben und nicht unbedingt alles aus den eigenen Fehlern lernen.
Also man muss nicht alle Fehler machen.
Genau, die nicht alles ausprobieren. Ja. 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 Aber es ist manchmal schwierig zu unterscheiden, weil ich war auch so dazu geführt, immer diese geistige Autoritäten denen zu gehorchen. Und, mhm, und ich war immer so irgendwie eingestellt, dass andere Leute besser wissen als ich. Und es wissen auch viele besser, aber ich habe irgendwie dann immer die Falschen ausgewählt.
Ja. Ja, und ich meine, das ist ja nicht nur in deinem Fall so, die Problematik, dass das Leben ein selbstorganisierter innerer Prozess ist, mhm, und dass viele Ratschläge von außen das nicht unbedingt unterstützen. Das ist, geht vielen Leuten so. Diese Erfahrung, oder? Zu merken, am Schluss bin ich mein größter Einflussfaktor auf mich und nicht das Umfeld.
Ja.
Das ist wirklich eine schwierige, harte Lehre. Das ist, weißt du, ist auch so in der Kindererziehung, das ist im Beruf und überall. Du musst als Individuum den Weg selber finden. Was ist jetzt? Jetzt bist du beruflich unterwegs, du bist selbstständig unterwegs die ganze Zeit.
In dem Projekt bin ich angestellt.
Da bist du, mhm, angestellt, ja. Und so nebenbei machst
bin
du noch
so
andere Coachings.
Bin ich selbstständig als Coach. Ja. Vorher habe ich Nachhilfeunterricht gegeben, deswegen habe ich auch dieses, wie sagt man, bei Unternehmen gegründet oder so. Mhm. Weil vorher habe ich, als ich noch ein bisschen limitierter gedacht habe, dann habe ich immer nur etwas gesucht, was ich von zu Hause machen könnte. Weil in der Slowakei die Barrierefreiheit noch nicht so weit ist. Mhm. Und deswegen habe ich dann Übersetzen und Dolmetschen studiert. Und dann habe ich ich habe es abgeschlossen, als Corona gestartet hat. Dazu habe ich mich noch mit einer kleinen Tasse von heißem Tee so stark verbrannt, dass ich mehrere Monate im Bett liegen musste.
Oh je. Ja.
Aber zum Glück konnte mich meine Mutter zu Hause pflegen und ich musste nicht ins Krankenhaus. Und deswegen habe ich dann so Nachhilfeunterricht gegeben, online, aus dem Bett. Mhm. Sprachenlernen aus dem Bett war lustig. Aber ich habe gemerkt, dass mich die Arbeit mit den Leuten schon erfüllt, aber in einer anderen Dimension. Und dann, wenn es möglich war, habe ich dann meine Zertifizierung gemacht und habe mich mehr getraut, auch so weiter weg zu fahren, auch für verschiedene Kurse oder Konferenzen, mhm, und so. Und dann habe ich gemerkt, dass ich viel mehr Möglichkeiten habe, als ich gedacht hätte.
Mhm. Auch wieder einmal mehr Möglichkeiten, einmal mehr Möglichkeiten. Ja.
Genau, dass ich nicht darauf angewiesen bin, an einem Computer Texte zu übersetzen, was schön ist, aber mich hat es nicht irgendwie erfüllt und ich bin froh, dass ich dann daran gehört habe und dass ich mich nicht dazu gezwungen habe, etwas weiterzumachen, einfach weil ich es studiert habe und, mhm, weil es sich so gehört.
Mhm. Ja. Was ist für dich Lebensqualität, wenn du für dich selbst und wenn du in die Zukunft schaust?
Ich denke eben das, dass ich mein Potenzial nutzen kann, dass ich quasi immer so eine bessere Version von mir selber aufbauen kann und die Möglichkeiten dazu sehe und mich nicht limitieren lasse. Weil wenn es auch, ich bin so mehr zeitlich begrenzt, weil mir alles länger dauert oder auch mit den Möglichkeiten, nur schon wenn man sich zum Beispiel das Schwimmen nimmt, was ich liebe, wenn ich da Möglichkeiten suche, wo ich hingehen kann, ist es meistens begrenzt. Aber dann finde ich einfach die eine, dann mache ich es zu meiner Routine und ich überlege nicht mehr, dass ich weiter wegfahren muss als vielleicht andere, sondern genieße es dort. Und dadurch, dass ich jeden Tag irgendwie genieße und so balanciere, dass es mir in allen Aspekten gut geht, freue ich mich auch auf die Zukunft, was vorher nicht der Fall war. Und ich denke, das ist Lebensqualität.
Und ein bisschen Adrenalinschranke bist du geblieben.
Ja, dazu muss ich sagen, ja, das ist geblieben. Ich habe auch Glück, dass ich einen tollen Partner habe, der da auch Möglichkeiten für mich sucht. Und er ist eben Motorradfahrer und als er gemerkt hat, dass es mit mir hinter ihm auf einem klassischen Motorrad eher gefährlich ist, dann haben wir den Seitenwagen gefunden, mit dem wir jetzt viele spannende Reisen machen. Und, und ich komme wieder auch auf die Berge. Auch wenn das tut mir manchmal dann schon leid, dass ich da nicht selber hin kann, so draufsteigen. Aber das sind auch Gedanken, die ich vorher würde ich sie nie zulassen oder ich würde das irgendwie wie runterschlucken. Jetzt lasse ich es zu. Ich bin vielleicht kurz traurig, verarbeite diese Emotionen. Und dann freue ich mich wieder davon, was ich machen kann und von den schönen Aussichten eben aus dem Seitenwagen oder einer Seilbahn oder sonst etwas.
Schön. Vielen Dank für das Gespräch. Wir werden vielleicht wieder voneinander hören oder berichten, wenn du wieder bei Michi und bei Josef nächstes Mal mit denen in Bewegung kommst. Und viel Freude und danke, dass du vorbeigekommen bist.
Danke, dass ich durfte.
Das war LQ, der Podcast für zirkuläres Denken, Kinästhetik und Lebensqualität.